die Fahrradwelt, die ist voll mit den unterschiedlichsten Fahrradmodellen. Da gibt es Mountainbikes verschiedener Typen, es gibt Rennräder, es gibt Stadträder, es gibt Cargo-Bikes, es gibt Liegeräder, es gibt Tandems. Und die alle haben aber eins gemeinsam. Über eine Tretkurbel wird Muskelkraft in den Antrieb eingeleitet und aus der Drehbewegung wird Vortrieb.
Damit sich aber eine Tretkurbel gut und ohne zu rumpeln drehen kann, braucht es ein Innenlager. Manche sagen auch Tretlager dazu. Und davon gibt es eine ganze Menge Typen. Die Vielfalt hier kann manchmal ziemlich verwirren. Und wir wollen das Gegenteil bewirken in dieser Ausgabe, in dieser Episode hier. Und sortieren mal verschiedene Innenlagertypen mit einem, der sich da auskennen sollte und auch auskennt. Jens Klötzer, nämlich vom Tourmagazin, ist wieder hier bei uns im Studio. Wir sagen hallo Jens und schönen guten Tag.
Hallo und schönen guten Tag.
Wie heißt denn jetzt eigentlich richtig? Tretlager oder Innenlager?
Das ist beides geläufig und beides richtig.
Okay, kann man beides, ist so kann wie der oder das oder die Nutella.
Das heißt ja eigentlich nur das Nutella.
Oh, jetzt hat er den Köder ausgelegt und du hast 2 Sekunden wartest und dann steigst du doch drauf ein.
Ja, die heißt es natürlich, ist ja ganz klar.
Okay.
Ja, aber okay, man kann also beides sagen, Tretlager oder Innenlager.
Man kann beides sagen und es ist beides richtig.
Und es ist nicht irgendwie, das eine klingt ein bisschen doof und das andere.
Nö. Ja.
Wobei manche Menschen unter Tretlager, die meinen damit auch eine Kurbel. Aber da geht es
ja,
dann schon los.
Genau, unter Tretlager wird manchmal das komplette System verstanden mit Kurbel und Kettenblatt und das Innenlager nur das Lager. Aber wenn man Tretlager sagt, ist, glaube ich, weiß jeder, was gemeint ist.
Okay. Außenliegendes Innenlager. Können wir uns schon mal notieren? diese Welt der Innenlager, die ist ziemlich unübersichtlich und voller Kürzel. Da gibt es zum Beispiel ITA, BSA, BB30, PressFit, BB Ride und noch viel mehr. Warum ist denn das so?
Und warum habe ich davon noch nie gehört?
Warum hast du dann noch, weil man sich, wenn das Rad einmal fährt, damit eigentlich nicht mehr beschäftigen möchte und sollte. Ja, warum ist das so? Das ist so eine historische Entwicklung. Als die Rahmen noch aus Metall waren oder aus Stahl, da hat man die Lager eingeschraubt in Gewinde. Die Rahmen hatten dann immer Gewinde. Und als dann die Carbonrahmen aufkamen, wurde das mit den Gewinden schwierig. Also man kann Gewinde in Carbon schneiden, aber hält nicht lange. Und man hat dann angefangen, so Aluhülsen einzupressen, wo man die Lager eingeschraubt hat. Und dann haben die eingepressten Aluhülsen Probleme gemacht. Und dann sind Hersteller mal auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir lassen mal die Gewinde weg und pressen die Lager direkt ein. Der Nächste hat das gesehen und hat gesagt, ich kann das besser und hat sich ein neues System einfallen lassen. Und so kam es zu so einem, ja, man könnte Wildwuchs sagen. Es gibt etliche Standards inzwischen.
Da könnte man jetzt denken, vor dem Carbonrahmen oder vielleicht auch vor dem Alurahmen war alles gut. Ist aber eigentlich auch ein Trugschluss, oder? Also ich kann mich auch erinnern, wenn man so einen ganz alten irgendwie im französischen Rahmen oder irgendwas hat, da kann man ja auch in die eine oder andere Falle treten, was das Innenlager betrifft.
Absolut. Also es hat auch nicht nur Vorteile. Man wollte nämlich auch einen ganz wichtigen Nachteil mit den gepressten Lagern vermeiden, nämlich das Gewinde im Rahmen. Weil wenn das beschädigt ist, und das geht schnell, wenn man mal das Lager wechselt, dann kann das ganz schnell passieren.
Das habe ich schon geschafft.
Und dann ist halt der Rahmen hinüber und ziemlich viel Wert vernichtet. Und da hat man versucht, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einmal das technisch besser zu machen und B, den Wechsel einfacher zu gestalten und dass der Rahmen eben auch wieder reparabel oder länger hält.
Zumal ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es ja auch verschiedene geschraubte Innenlager auch in der Stahlrahmenzeit gab. Ne?
Auch das gab es, klar, das war dann so eher geografisch bedingt. Ne? Die Abkürzung ITA steht für italienisches Gewinde, das hat sich andersrum gedreht.
Wer hätte das gedacht, Christian, geht gerade ein Licht auf.
Als das englische BSA-Gewinde und es gab auch noch ein französisches, das hatte eine andere Steigung. Aber wurscht, weil prinzipiell funktioniert, haben sie alle gleich.
Und es gab sogar auch gepresste Lager, schon in Stahlrahmen.
Gab es schon, das stimmt, Vorläufer sozusagen, aber damals war das Gewindelager noch robuster und hat sich durchgesetzt.
Wer uns regelmäßig zuhört, dem oder der ist vielleicht auch aufgefallen, dass wir hier relativ oft über ganz verschiedene Standards reden, wo es eben gar keinen echten Standard gibt, sondern jeder macht da so ein bisschen, werkelt so ein bisschen vor sich hin. Jetzt bin ich ja ein Freund davon, Dinge zu sortieren. Wie kann man denn sortieren? Also wir haben schon so ein paar Oberbegriffe gehört, glaube ich, so Presslager, Schraub und so. Gibt es da eine sinnvolle Sortierung?
Ja, also den ersten groben Unterscheidungspunkt haben wir schon gemacht. Es gibt geschraubte und gepresste Lager. Das ist mal der größte Unterschied, weil man das auch sofort am Rahmen erkennt. Ist ein Gewinde drin oder ist keins drin. Und ja, danach nach den Maßen, ne? Also Gehäusedurchmesser am Tretlager, Lagerdurchmesser, der Wellendurchmesser spielt eine Rolle. Also das ist dann, entspricht dann dem Innendurchmesser des Lagers, die Wellenlänge, die zur Gehäusebreite passen muss.
Was ist denn eine Welle? So,
also das ist die Achse zwischen den Kurbeln, die die Kraft überträgt. Das ist die Tretlagerwelle.
Und da muss man jetzt aber auch sagen, es gibt Innenlager, da ist quasi eine Welle dabei. Und es gibt Innenlager, da ist die nicht dabei, weil da ist nämlich die Welle an der Kurbel schon dran.
Ja,
ich bin
ganz genau,
noch
ja.
verwirrter. Noch verwirrter als Christian Bollert, das will was heißen. Entschuldigung.
Das ist in Ordnung, ja. In dem Fall absolut berechtigt.
Genau, also die ursprünglichen Innenlager hatten die Welle quasi mit drin. Das war so ein Vierkant, wo man die Kurbeln drauf gesteckt hat. Und man ist dann irgendwann dazu übergegangen, die Welle direkt an die Kurbel mit dran zu machen, weil man sie dann ein bisschen größer im Durchmesser machen konnte. Es ist alles ein bisschen leichter geworden und auch technisch massiver und steifer.
Jetzt hast du schon so verschiedene Sachen genannt. Also Durchmesser der Welle, die Länge der Welle, Durchmesser der Lagerpassung der Lager war, glaube ich, auch... Ja, was mache ich jetzt? Muss ich das alles ausmessen? Also stellen wir uns mal vor, ich habe einen Rahmen und ich habe irgendeine Kurbel und die möchte ich jetzt irgendwie verheiraten. Jetzt gehe ich da mit dem Messschieber ran oder was?
Na, muss man erstmal nicht, sondern ich würde mich erstmal kundig machen, was hat denn der Rahmen für einen Innenlager? Standard, in Anführungszeichen.
Jens das lässt macht Gänsefüßchen in die Luft.
Das lässt sich meistens relativ einfach rausfinden. Und dann weiß ich nämlich schon sehr, sehr viel.
Über das Internet zum Beispiel oder so.
Zum Beispiel oder beim Hersteller nachfragen oder beim Händler. Die können einem das in der Regel sagen. Und dann weiß ich schon sehr, sehr viel. Dann brauche ich nämlich die ganzen Maße nicht, sondern ich merke mir dieses Kürzel. Und dann schaue ich, welches Lager ich brauche und ob meine Kurbel dazu passt. Ja.
Welches Kürzel zum Beispiel? Sag mal eins.
Zum Beispiel das Kürzel BB30 oder BB30A oder Pressfit oder
ITA.
Was sagt BB30? Wofür steht es?
BB30 ist ein, im Grunde ist es ein Markenname. Und die 30 steht für den Durchmesser der Welle in dem Fall. Ich weiß aber dann nur den Durchmesser der Welle. Ich kenne noch nicht die Gehäusebreite und so. Dann gab es noch BB30A zum Beispiel. Da wurde das Gehäuse ein bisschen breiter, aber die Welle war immer noch 30 mm. Es ist besser, man merkt sich das Kürzel, weil dann muss ich mir nicht keine großen anderen Zahlen merken.
Das klingt für mich ja so, als ob man eigentlich ein A0-Plakat braucht, um überhaupt mal so eine Gesamtübersicht zu bekommen.
Das ist, ja.
Müssen wir mal Christiane fragen.
Ob die
also es
der,
gibt sowas, es gibt diese...
Die in der Werkstatt ja, ja. So ein Hinterzimmer haben, wo sie dann immer heimlich
eine
nachgucken
große
können.
Matrix,
ja. Das hängt in Werkstätten hängt das teilweise wirklich, weil es verwirrend ist.
Ja, meistens neben dem Plakat für Schaltaugen.
Und was ist jetzt dieses, also du hast gesagt Pressfit, ist dann jetzt Pressfit gleich Pressfit? Das heißt, oder gibt es da auch noch Unterschiede vielleicht?
Ja, da gibt es auch noch Unterschiede, Es gibt also Pressfit 86, ich glaube, das ist der verbreitetste Standard. Da geht aber, die 86 ist dann nicht die der Wellendurchmesser, sondern die Gehäusebreite. Und da gibt es auch wieder verschiedene Formen. Also man sollte sich schon kundig machen, wie heißt das genau, was mein Rahmen da braucht und dann komme ich in der Regel weiter.
Und wir wollen das jetzt ja hier sortieren, haben wir uns ja vorgenommen. Mein Gefühl sagt mir, wir sind noch nicht genau an der Stelle, wo man da durchsieht. Kann ich denn mit dem richtigen Lager jede Kurbel in jeden Rahmen bauen?
Nein, das geht nicht in allen Fällen. Es gibt geometrische Beschränkungen, wo es nicht mehr funktioniert, einfach weil zum Beispiel die Welle zu kurz ist, respektive das Lagergehäuse zu breit oder die Welle ist zu dick, beziehungsweise das Lagergehäuse zu schmal und es passen keine Lager mehr dazwischen. Dann funktioniert es nicht. Aber es hat sich eine ganze Adapterindustrie entwickelt, die es möglich macht, verschiedenste Rahmen mit verschiedensten Kurbeln zu kombinieren und da geht viel.
Die Adapterindustrie, das sind dann die Firmen, die auch gleichzeitig diese vielen verschiedenen Schaltaugen herstellen.
Ja. Okay. Ja, die Nische ist ja manchmal ein interessanter Produktbereich.
Absolut, ja, das sind spannende Firmen, die sich wirklich auf sowas total spezialisiert haben und Adapterlösungen für Tretlager anbieten.
Jetzt bin ich ja so ein bisschen der Typ, der wirklich relativ wenig Ahnung hat, leider von Technik, aber um mal einen Vergleich zu machen, ist das so ein bisschen wie, wenn ich die SIM-Karte in drei verschiedenen Größen reinschieben kann?
Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich, genau, da geht es dann eben um Durchmesser und Längen und die kann man auffüttern oder, genau.
Okay, an der Stelle bin ich dann raus.
Ja, Telefone, das
aber,
ist...
Ach so, ja, okay. Aber du hast erwähnt, es gibt diese Wellen, also auch in verschiedenen Durchmessern. Wie viele gibt es da eigentlich?
Aus dem Kopf fallen mir also jetzt aktuell 2 ein.
Oder eigentlich 3, oder? 24, 30 und es gibt ja auch noch DAB.
Ja, wobei, die würde ich mit in die 30mm Welle zählen, die an der einen Seite ein bisschen reduziert wurde. Hm.
Und jetzt hast du gesagt, es gibt also grundsätzlich, also wir orientieren uns erstmal daran, was haben wir für eine Welle, also was soll da für eine Kurbel rein, kann ich also gucken, was brauche ich da, dann gucke ich, was hat mein Tretlagergehäuse für Maße und ist es geschraubt oder ist es gepresst, ganz praktisch, was muss ich denn beachten bei einem geschraubten Lager und bei einem gepressten. Also ich habe zum Beispiel schon mal sowas gehört, dass man mal ein Gewinde nachfräsen sollte oder so. Ist wahrscheinlich bei einem gepressten nicht so praktisch, oder?
Braucht man ja kein Gewinde.
Ach so.
Also man muss da sehr umsichtig vorgehen. Und wenn man nicht das richtige Werkzeug zu Hause hat, würde ich auch dazu raten, zum Händler zu gehen, weil man auch recht relativ viel kaputt machen kann und großen Schaden anrichten kann, nämlich den Rahmen zerstören. Und deswegen würde ich schauen, dass ich beim geschraubten Innenlager das richtige Werkzeug habe, dort sehr darauf achte, dass es gerade eingeschraubt wird und nicht schwer geht, ein bisschen Fett dran machen und auch bei gepressten Lagern sehr darauf achten, dass sie gerade eingepresst werden und sich nicht verkanten, solche Sachen. Da muss man schon sehr umsichtig sein, ja.
Dieser Fahrradpodcast hier hat ja für mich persönlich auch so ein bisschen so eine therapeutische Funktion und ich war mal in einer Selbsthilfewerkstatt und habe tatsächlich
scheint ja gut funktioniert zu haben.
Versucht, so ein Innenlager zu tauschen und habe dabei alles kaputt gemacht. Da muss man schon ein bisschen wirklich, du sagst es, ne, vorsichtig sein und sich vorher auch ein bisschen Gedanken machen. Das ist nicht so meine Stärke.
Absolut und sich auch ein bisschen informieren. Ja, also bei den Gewindelagern war immer schon der größte Fehler die Gewinderichtung. Ja, wenn ich da die linke Schale in die rechte Seite schrauben wollte, dann war das Gewinde sofort hinüber. Das Material ist oft auch weich bei Alurahmen oder diese dünnen Lagerschalen und das sind so ganz, ganz feine Gewindegänge. Wenn man da mal so ein bisschen drüber, dann ist es ganz schnell kaputt und hinüber.
Also ich versuche es mal zusammenzufassen oder so ein Zwischenfazit. Also ich habe die geschraubten Lager, dann sollte ich das Gewinde eventuell nachschneiden. Ich habe auch schon gehört, dass man die Seiten des Gewindes, also die, wie nennt man das?
Die Stirnflächen des Tretlagergehäuses.
Die Stirnflächen abfräsen, ja, falls da noch Lack ist.
Genau.
So, und beim Pressfit wird es also eingepresst, muss ich auch vorsichtig sein. Klingt für mich danach als Orientierung. Falls ich die dafür benötigten Werkzeuge nicht in meiner überdimensionalen Werkzeugkiste habe, dann ab zu den Leuten, die das haben und die das öfter benutzen, richtig?
Absolut.
Jetzt habe ich im Vorfeld von Gerolf noch erfahren, dass es noch ein bisschen komplizierter ist und dass Innenlager Patronen sein können, Lagerschalen oder auch als einzelne Lager. Was sind denn da jetzt nochmal die Unterschiede?
Also diese Patronenlager waren oder sind Gewindelager in aller Regel. Es gab auch gepresste, ganz seltene Fälle, aber in der Regel sind es Gewindelager und da ist die Welle gleich mit drin. Ja? Das heißt dann Patrone, weil man so ein kompaktes Gehäuse schon hat, wo so eine Welle durchgeht, ist abgedichtet, die Lager sind da drin und diese ganze Patrone schraube ich in den Rahmen rein.
So ein Stück quasi.
Genau. Und das hat man sich dann eben irgendwann gespart mit den gepressten Lagern. Man hat versucht, die Lager direkt in den Rahmen zu pressen. Das ist der letzte Fall, den du genannt hast. Ist davon aber ziemlich schnell wieder weggekommen, weil es sehr viele Probleme gemacht hat. Also die Lagersitze, gerade bei Carbonrahmen, wenn die dann noch aus Carbonen relativ weich sind, die bleiben nicht so, wie sie sind. Also die verschleißen. Und das ist ein Problem, weil die fangen dann an, Spiel zu kriegen, kommt Dreck und Wasser rein und es fängt an zu knacken. Davon ist man ziemlich schnell wieder weggekommen und hat deswegen dann jetzt diese sogenannte Pressfit-Technik entwickelt, wo dieses Lager nochmal in einem kleinen Gehäuse sitzt und dieses Gehäuse ist jetzt in der Regel aus Kunststoff, das ist relativ weich, da wird das zerstört und nicht der Rahmen und das wird dann in den Rahmen eingepresst.
Jetzt haben wir vorhin schon gelernt von dir, dass diese Pressfit-Lager vor allem mit den Carbonrahmen kamen. Ich lese aber in letzter Zeit immer mehr davon, dass neue Fahrradmodelle wieder mit geschraubten Lagern vorgestellt werden. Und das wird oft auch in so einem positiven Kontext erwähnt. So, wenn es dann immer diese Plus-Minus-Aufstellung am Ende von irgendwelchen Radvorstellungen gibt, dann ist immer Plus geschraubtes Lager. Wie beurteilst du das technisch? Ist das besser?
Ich würde nicht sagen besser. Es hat halt den Vorteil der längeren Haltbarkeit. Das hat man aber eben erst durch die Erfahrung mit den gepressten Lagern so mitbekommen, dass die Gewindelager durch ihre große Auflagefläche auf dem Gewinde einfach besser im Rahmen gehalten werden und bei den gepressten Lagern es dann doch immer wieder zu Problemen gab. Also wir haben halt da ein ungünstiges oder ein kompliziertes Lastkollektiv. Lastet das komplette Fahrergewicht drauf, wenn man in den Pedalen steht. Wenn dann noch ein Schlaglauf von unten kommt, dann ist es richtig viel Last. Und außerdem ist es halt nicht symmetrisch. Ja, da wird reingetreten, da wird an allen Seiten irgendwie gezerrt und gedrückt an dem System. Und das ist für so ein Lager nicht so einfach und auch für den Lagersitz nicht so einfach zu handeln. Und da hat man gemerkt, okay, die Dinger verschleißen, die fangen an zu knacken. Kunden werden unzufrieden und viele Händler und Kunden haben dann sich diese geschraubten Lager wieder zurückgewünscht, weil sie doch länger halten, wenn man entsprechend vorsichtig damit umgegangen ist. Und das kommt jetzt so langsam wieder.
Danke erstmal für das Wort Lastkollektiv. Das ist wirklich gut.
Aber der neue Titel des Fahrradpodcasts.
Was hast du vor? Ja. Aber ich kann mich auch so erinnern an die, oder ne, da hat man ja eigentlich bis heute Carbonrahmen, diese Tretlagergehäuse aufgrund dieses Lastkollektivs, diese komplizierten, werden die Tretlagergehäuse schön groß. Es geht immer um Steifigkeit, um Kraftübertragung. Die sind manchmal auch relativ breit, um ordentlich steif zu sein. Sind die geschraubten Lager, vielleicht auch die neueren Typs, können die auch so breit sein wie diese breiten Pressfit-Lager? Oder muss man da wieder den Kompromiss machen und sagen, naja, dann gehen wir hier wieder schmaler? Grüße ans Lastkollektiv.
Nee, also die neuen geschraubten Lager, du spielst auf diesen T47 Standard an.
Ich spiele auf gar nichts an.
Der jetzt rausgekommen ist. Und der ist natürlich schon so konstruiert, dass auch die modernen Antriebe verbaut werden können. Also es ist ja schon so, dass da immer Rahmen- und Komponentenhersteller zusammenspielen müssen. Die Kurbel muss in den Rahmen passen und kommt jetzt das Lager vom Komponentenhersteller oder kommt es vom Rahmenhersteller? Und da macht es jetzt natürlich keinen Sinn, einen Rahmen mit altem Standard zu bauen, wo die neuen Komponenten nicht mehr dran passen.
Alter Standard wäre dann BSA zum Beispiel.
Richtig, ja. Genau. Und da ist das Lagergehäuse viel zu schmal, als dass die dicken Wellen mitsamt Lager durchpassen würden. Also es sind die neuen Gewindlager, haben jetzt deutlich größere Durchmesser und sind auch breiter abgestützt.
Das heißt, diese T47, die du gerade schon erwähnt hast, das ist eine gute Sache?
Das ist eine gute Sache, ja. Im Grunde ist das so der Versuch, das Beste aus zwei Welten zu verbinden. Man hat also keinen Lagersitz mehr, der zum Rahmen gehört, sondern der sich durch Ein- und Ausschrauben tauschen lässt. Es lässt sich mit dem ursprünglichen geschraubten Lager eigentlich gar nicht so richtig vergleichen, sondern es ist eigentlich ein eingeschraubter Lagersitz.
Jetzt bin ich ja hier fast schon nur Zaungast beim Lastkollektiv, aber wer stellt denn die her? Du hast schon gesagt, manchmal sind es die Komponentenhersteller, die auch was machen, manchmal sind es die Rahmenhersteller. Mhm. Also wer sind so die Produzenten?
Also die Produzenten der Lager sind in der Regel die Komponentenhersteller, aber in enger Abstimmung mit Rahmenentwicklern. Und ja, man kann sich nur so ein bisschen ausmalen, wie das abläuft. Wenn ich ein Fahrradhersteller bin, der jetzt einen großen Namen am Markt hat und eine gewisse Macht, dann kann ich das vielleicht gegen Komponentenherstellern gegenüber durchsetzen, sagen, ich will das so machen und ich will, dass eure Kurbel da reinpasst und baut mir ein Lager dafür oder macht das so, dass es passt. Aber wenn ich ein relativ kleiner bin, brauche ich damit wahrscheinlich nicht ankommen.
Was macht man dann?
Sich an einen Standard halten, den es schon gibt.
Anpassen.
Ja.
Es gibt ja genug davon. ein bisschen Verwirrung will ich noch stiften.
Danke.
Bitte, für dich immer. Es gibt diesen, wie vorhin schon genannt, ne, diesen Kontext oder du weißt schon, was ich meine. Es wird ein Rahmen vorgestellt, es wird positiv bewertet. Okay, da ist wieder ein geschraubtes Innenlager drin, wie zum Beispiel T47. Klammer auf, ich habe gehört, da gibt es sogar auch unterschiedliche Typen, die beide T47 heißen.
Wahrscheinlich.
Ja, gibt's. Aber so, da sind die einen befriedigt, dann gibt es die anderen, die sagen, ja, eigentlich ist, wenn man es richtig macht, Pressfit doch die bessere Lösung, weil ich ja bei T47, ich habe auf beiden Seiten ein Gewinde und diese Gewinde müssen ja, mir sind die Fachbegriffe gerade nicht im Kopf, aber die müssen genau fluchten, die müssen genau aufeinander ausgerichtet sein und wie du vorhin schon erwähnt hast, die gepressten Lager scheinen beim Pressfit, wenn die aus diesem Kunststoff sind, wo der Kunststoff so ein bisschen Toleranzen hat, habe ich auch schon gelesen, so dass Leute gesagt haben, wenn es richtig gemacht ist, ist Pressfit eigentlich das Bessere. Meine Schlussfolgerung daraus ist, wenn T47 dann von einem Hersteller, dem ich wirklich vertraue und bei dem dieses Vertrauen hoffentlich nicht enttäuscht wird, dass das wirklich präzise gefertigt ist. Also andersrum gefragt, um meine Redezeit zu beenden, soll ich T47 von einem ganz günstigen Hersteller kaufen oder so ein auf irgendwelchen chinesischen Websites oder so? Oder
du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich finde es eine ganz schwierige Frage, weil ich das nicht pauschalisieren würde. Also man kann sicher Glück haben und ein sehr gut funktionierendes T47-Lager von einem Billighersteller bekommen. Kann auch Pech haben und die Gewinde fluchten nicht, aber man kann auch bei den Pressfilzlagern Pech haben. Also die müssen ja auch fluchten und vor allen Dingen müssen die Stirnflächen auch gerade sein. Wenn die nicht stimmen und ich presse das Lager ein, sitzt auch das Kunststofflager schief. Aber du hast schon recht, so diese Pressfilzlager in den Kunststoffhülsen, die haben sich schon bewährt. Also trotz aller Kritik an gepressten Lagern und den vielen Problemen, die es damit gab, hat man das mit diesen weichen Kunststoffhülsen, auch wenn die ganz billig anmuten, so vom Material her, hat man diese Probleme ganz gut in den Griff bekommen tatsächlich, ja.
Ja, und der Vorteil der Patrone, die Christian vorhin schon genannt hat, war ja auch, dass sich die beiden Gewinde gut zueinander ausrichten, ne? Dass ich
ja, richtig. So, ja, die hatten so eine konische Gegenschale, die das dann nochmal so ein bisschen gerade gezogen hat, richtig, ja.
Und dann habe ich jetzt nämlich noch was gesehen. Gibt es für Pressfit-Lager quasi Lager, nein, das sind eigentlich Hülsen, die miteinander verschraubt werden. Mhm, ja. Links und rechts, wo ich mir dann auch wieder mit meinem rudimentären technischen Verständnis denke, okay, damit richten die sich ordentlich aufeinander aus.
Genau, damit richten die sich aus, sodass die Lager genau fluchten und nicht irgendwie verkanten und die Welle sauber durchgeht.
Christian, bist du noch am Start?
Ich bin total am Start, weil ich bin leicht verwirrt, habe aber das Gefühl, mehr gelernt zu haben in den letzten, über 20 Minuten und frage mich jetzt eigentlich eine ganz große zentrale Frage, die mir immer wieder kommt, wenn es zum Beispiel um Schaltaugen geht oder um ähnliche Sachen, wo es so wahnsinnig viele Standards gibt oder eben keine Standards. Wird es in Zukunft Standards geben? Also wird es dann doch irgendwie ein bisschen einheitlicher werden, weil zum Beispiel die eine Technologie ein bisschen nachhaltiger ist? Oder, und das ist so ein bisschen das, was ich so raushöre, es wird weiterhin ganz, ganz viele Standards geben oder Standard ist halt eigentlich gar nicht das richtige Wort, ne? Sagen wir mal Definition, weil das eine einen Vorteil hat und das andere auch.
Ja, ich habe keine Glaskugel und so ein bisschen ist da...
Schade.
Ja, so ein bisschen spielt dann halt auch der Zufall die Rolle, ne? Ob das so klappt oder nicht. Wünschen würden es sich wahrscheinlich alle, dass es einen Standard gibt, aber welchen, da ist man sich sicher nicht einig.
Jetzt hat Christian ja am Anfang dieses Gesprächs gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass die Verwirrung abnimmt. Ich bin mir an diesem Punkt noch nicht sicher, ob uns das gelungen ist. Was ich immer mache, wenn ich weiterhin verwirrt bin, das kommt manchmal vor, dann frage ich jemanden, der sich auskennt, also frage ich jetzt nochmal dich, und zwar einfach du selbst, welchen Lagertyp bevorzugst du? Also nehmen wir mal an, das ist irgendein neues Rahmenset erschienen, Jens Klötzer verliebt sich, sagt, das ist genau das, was ich brauche. Und am Ende traut er sich auch noch auf den Innenlagerstandard zu schauen, weil damit steht und fällt alles. Was muss da stehen, damit du sagst, das ist mein Rahmen?
Bei mir wohl PF86. Glaube ich.
So, und das musst du jetzt erklären, was ist das?
Das ist Pressfit 86, das ist die Version mit diesen Kunststoffhülsen, die wir vorhin erklärt haben, Shimano-Standard, wobei man dann aber nicht nur Shimano-Gruppen verbauen kann, sondern durchaus auch Campagnolo. Ich würde aber schon mir vorher Gedanken machen, welche Schaltgruppe will ich denn fahren oder welche Kurbel, weil, wenn die in den Rahmen passen muss, muss ich auch den richtigen Rahmen kaufen, ne? Dass ich nicht den falschen kaufe. Also wenn ich einen PF86-Rahmen kaufe, kriege ich zum Beispiel keine SRAM-Kurbel rein. Sondern da brauche ich ein Größchenlagerdurchmesser.
Also das ist schon immer eine ziemlich klare Richtungsentscheidung auch.
Die Adapterindustrie kann da auch nicht noch nachhelfen.
Da kann sie nicht nachhelfen, nee, weil die SRAM-Welle da einfach zu dick ist, um da durchzupassen.
Ja. Okay, und warum jetzt Pressfit bei dir ganz persönlich und nicht das Geschraubte, über das sich ja eigentlich alle zu freuen scheinen?
Ja, ganz persönlich habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, insofern, dass die bei mir sehr lange halten, die Sachen. Also das ist sicher auch eine Frage des Fahrertyps und wo fährt man und wie schwer ist man und so. Ob das eher sensibel ist und schnell verschleißt, dann würde ich vielleicht doch auf ein geschraubtes achten. Ich bei meinem Fliegengewicht habe da nicht so viel Probleme und dann würde ich tatsächlich auf die gepressten gehen, auch weil sie sehr viel billiger sind. Wenn sie dann doch mal kaputt sind, raus und ein neues rein, du weißt nicht, was die kosten, 24-29 Euro sowas, die sind nicht besonders teuer.
Das heißt, deine Tretlager gehen nicht so oft kaputt?
Meine Tretlager gehen nicht sehr oft kaputt, nee.
So ein Sprintertyp wie der Jens.
Ich pflege aber auch ein bisschen.
Ja, da können wir jetzt noch die Gegenfrage stellen oder nach dem Gegenpol fragen. Mhm. Welcher Lagertyp macht denn nach deiner Erfahrung am meisten Sorgen? Also bei welchem würdest du mir zum Beispiel sagen, Gerold, Finger weg von dem Rahmen, das gibt nur Stress mit dem Kram?
Also sofort bei Rahmen, wo die Lager direkt in Carbon-Lagersitze gelegt werden oder eingepresst werden.
BB30
zum Beispiel, BB30A, BB386, ja, das sind so Sachen. Man muss aber ein bisschen gucken, die ganz Ultraleichtbaurahmen, die haben dann so Lagersitze aus Carbon. So, die sind relativ weich, die fangen schon an, beim ersten Einpressen fangen die schon an zu verschleißen. Wenn man die dann noch zweimal wechseln muss und da noch ein bisschen Dreck dazwischen kommt und so, dann leiern diese Lagersitze aus und die kriegen Spiel und wackeln und knacken und knarzen und man kriegt es nicht mehr in den Griff. Der Rahmen ist Schrott. Und da würde ich ein bisschen drauf achten. Es gibt natürlich welche, die dort Metallhülsen einkleben, einlaminieren. Kann gut funktionieren, wenn es gut gemacht ist, aber auch da kann sich die Verbindung lösen und so. Das schon eher. Aber ich würde, wenn es nicht unbedingt der Traumrahmen ist, die Finger von Rahmen lassen, wo die Lager direkt eingelegt werden, sondern dass man schon Schalen hat, die man einschrauben oder einpressen kann, wo man die Lager dann extra nochmal rein und raus machen kann.
Was mich jetzt ganz am Ende noch interessieren würde, weil ich da natürlich auch ein bisschen hellhörig geworden bin, dass bei dir die Tretlager nicht so oft kaputt gehen. Du hast gesagt, du pflegst sie auch. Mhm. Der Top-Tipp zum Tretlager pflegen. Könnte vielleicht nochmal eine eigene Episode sein, aber jetzt hier an dieser Stelle.
Einmal im Jahr die Kurbel ausbauen, ordentlich sauber machen, ein bisschen Fett dran und gucken, dass halt ja vor allen Dingen kein Wasser reinkommt. Das ist der Tod für die meisten Innenlager. Wasser und Dreck. Und
also wirklich nachfetten auch.
Eine großzügige Fettschicht außen auf dem Ring, die hilft da schon viel.
Ja. Wollte ich gerade fragen, diese sogenannten Industrielager, was ja auch so ein eigentlich ein bisschen halb verirrter Name ist, wie fette ich die denn da? Mache ich diese Dichtung ab?
Die gar nicht, sondern das Fett, das da drin ist, sollte da drin bleiben, sondern ich schmier oben auf die Dichtung nochmal eine dicke Fettschicht drauf, weil die Dichtung ist halt nicht ganz dicht. Ne? Das ist so ein ganz.
Das ist ein Betrug. Das sage ich ja immer. Die Dichtung ist nicht ganz dicht. Das ist.
Da ist natürlich ein Spalt, weil sich das ja drehen muss. Und das Tretlager sitzt da unten sehr exponiert im Wasserspray und Dreck und so. Und da kann schon mal was reinkommen. Und wenn man da ein bisschen mit Fett vorbeugt, hilft das schon viel.
Ja, aber wenn du sagst, kein Wasser, ich meine, jetzt beginnt die.
Hat schon begonnen.
Wegen Matsch, dies und das. Heißt das nicht im Regen fahren oder heißt das nicht an die Tankstelle zum Sauberspritzen nach dem Crossrennen oder was bedeutet das?
Also das natürlich darf man im Regen fahren, dafür sind Fahrräder da. Ah,
vielen Dank.
Vor allen Dingen die mit Schutzblechen. Ich würde vermeiden, dort direkt mit einem Hochdruckstrahler wirklich so in diese Lücke dort reinzuhalten, weil dann ist es fast sicher, dass man durch die Dichtung Wasser durchdrückt, sondern dort da mit ein bisschen Abstand rangehen. Und ja, wenn man, wie gesagt, vorher ein bisschen so eine schützende Fettschicht drauf macht, dann hält das schon viel weg.
Ja, und obwohl mir Christian ein Zeichen gibt, eine letzte Servicefrage aus deiner Erfahrung, denn ich vermute, also ich weiß, dass du viele Zuschriften bekommst von Tourlesern und also gerade auch zu technischen Fragen. Wie ist das denn, wenn ich so einen Rahmen habe, bei dem der Lagersitz irgendwie zerstört ist? Also meinetwegen mit diesen direkt eingelegten, direkt eingepressten Lagern ohne Plastikschale. Deiner Erfahrung nach, wird sowas so reguliert, also dass das als kriegt man einen Austauschrahmen, wird das anerkannt?
Nee.
Das heißt? Das
ist Verschleiß und Verschleiß unterliegt nicht mal einer Garantie. Regel ist der Rahmen Schrott und ja, man kann es nochmal versuchen irgendwie einzukleben mit Loctite, also so einem Schraubenkleber, der das da versucht ein bisschen in Position zu halten, aber die Erfahrung sagt, das sind alles nur Notlösungen, die nicht besonders lange halten.
Augen auf beim
Lagerkauf.
Ja, oder beim Rahmenkauf.
Ja,
und allem, beides. Ja. Und allem, was dazugehört. Wir haben versucht, in dieser Folge von Klingel bei Klötzer in ungefähr einer halben Stunde ein bisschen Licht ins Dunkel oder in die Verwirrung zu bringen, was Innenlager und Innenlagerstandards anbelangt.
Kann man ja in der Regel auch nicht reingucken, wenn sie eingebaut sind. Ja.
Stimmt.
Das.
Oder wenn man da reingucken kann, sollte man die Finger davon lassen.
Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir komplett alle Verwirrung entfernt haben, aber es ist auch so vielfältig, dass das vielleicht in 30 Minuten Audio gar nicht bis zum letzten Punkt geht.
Aber ich kann sagen, einige Verwirrung ist bei mir aufgelöst worden, aber neue entstanden. Das ist toll. Ja. Aber gut, auch dafür sind wir ja teilweise da, hier im Lastkollektiv.
Richtig. Vielen Dank, Jens. Gute Fahrt.
Danke euch auch.